Wunderschönen guten Tag, verehrte Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen und willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Talk Guitar, dem deutschsprachigen Podcast über die wunderbare Welt der Gitarre und der Musik. Wieder versammelt hier in den heiligen Hallen der Podcast-Spielereien, das bin ich, der Justin Hornbach und natürlich der
Fabian Ratzak. Servus Justin und servus alle Zuhörer.
Ding, ding, ding. Fabian ist auch dabei.
Yes.
Okay, yes. So, ja. Lieber Fabian, wir hatten uns vorhin kurz versammelt und wollten eigentlich ein wenig brainstormen, worüber wir reden, kamen dann so ein bisschen ins Gespräch und haben über ein paar Jam-Erfahrungen gesprochen, die wir in den letzten Jahren hatten und dachten uns, doch.
Eine super Folge.
Darüber reden wir mal reden, über wie jammt man eigentlich richtig? Was ist da unserer Erfahrung nach wichtig zu berücksichtigen, wenn man mit anderen Leuten zusammen Musik macht? Welche Erfahrungen haben wir da gemacht, die negativ sind? Welche Erfahrungen haben wir gemacht, die geil sind? Und ja, werden euch mal ein bisschen darüber erzählen und berichten, damit ihr in eurer nächsten Jam-Session oder wenn ihr das nächste Mal mit jemandem zusammen seid und es heißt, hey, lass mal ein bisschen Jam, dass ihr da keine Grütze produziert.
So sieht's nämlich aus.
Von uns gelernt habt und wisst, so sind die Regeln, die inoffiziellen Regeln des Jams.
Die unausgesprochenen Regeln. Des Geheimbundes.
Ja. Genau, die Secret Society des Jams hier. Okay, wie fangen wir denn da an? Wir haben halt jetzt, das war super spontan.
Das war wirklich ganz spontan, da sind wir nach 2 Minuten fertig. Kurzer Podcast. Nein.
Ach, ja.
Ja.
Ja, nein, ich würde so mal interessieren.
Ja. Nein, sag.
Nein, du.
Ja, die Frage ist halt, wie die Jam-Konstellation ist. Das ist vielleicht auch nicht unwichtig.
Genau.
Ne?
Das ist ein guter Punkt. Ich glaube, damit fangen wir halt einfach mal an, weil das sehr wichtig ist, sich in seiner Rolle als Gitarrist da halt eben auch zu kennen und zu wissen, wo man eigentlich da steht.
Absolut.
Und da gibt es ganz verschiedene Extreme von Jam in einer riesigen Band mit ganz vielen Leuten oder Jammen mit jemandem, mit einem zweiten zusammen. So. Und ich würde ganz gerne von einer Erfahrung erzählen, die mir zum Beispiel sehr geholfen hat, so ein bisschen seine Rolle auch kennenzulernen und auch so ein bisschen zu wissen, okay, ich muss auch in meiner Rolle bleiben. Und es ist auch wichtig, dass ich mich auch ein bisschen aus dem Vordergrund zurückdringe.
Das ist das Wichtigste, ne? Genau.
Ja, und zwar war das damals bei den Crossroads Guitar Battle Contest whatever Ding in Hamburg. Haben wir schon öfters mal hier im Podcast drüber gesprochen. Mhm. Das war 2011 und 12 ein Contest, der ausgetragen worden ist. Und da waren ganz, ganz viele Gitarristen dabei. Da gab es so eine Vorrunde, da musste man ein Video hinschicken und dann wurde man halt ausselektiert. Und die besten 15, glaube ich, wurden dann halt nach Hamburg eingeladen für Workshops und für solche Sachen und für Live-Auftritte und so. Und 2011 war ich mit dabei. Da waren auch sehr viele, also generell bei diesem Crossroads-Gitar-Ding waren damals sehr viele Musiker, die heutzutage Rang und Namen in der deutschen Gitarrenszene haben. Unter anderem der Nico Schliebern, der war ein Jahr vorher mit dabei.
Mhm.
Der war aber quasi disqualifiziert mit
Warum?
Dabei, weil er zu alt war.
Ach
weil
so, gab es eine Altersbegrenzung.
Es gab eine Altersbegrenzung, aber es hieß damals, hey, komm doch einfach mit, du bist ein cooler Dude und hab einfach Spaß. Guido Bunkenstock hat das damals mitgeleitet, der war ja auch bei uns mal in der Folge. Michael Wagner war bei mir in dem Jahr mit dabei. Benny Jutt, der dann später der Gitarrist von Helene Fischer war, war mit dabei. Also ganz, ganz viele Leute, die echt mittlerweile ein cooles Standing in der deutschen Gitarre-Szene haben, waren damals mit dabei. Und der Uwe, der war auch mit dabei.
Der Uwe?
Kennst du das Meme? Kennst du nicht das Meme?
Nein.
Kennst du nicht das Video?
Nein, kenne ich nicht. Verdammt.
Muss ich dir gleich mal schicken.
Ja, mach mal.
Ich bin der Uwe, ich bin auch dabei. Ein großartiges Video. Wenn ihr das nicht kennen solltet, gebt mal bei YouTube Uwe und auch dabei ein. Das ist sehr lustig. Nein, und zwar dort hatten wir dann eine Situation, wir hatten einen Workshop unter Uli John Roth. Und der hat gesagt, okay, hey, wir sind jetzt gerade im Raum, keine Ahnung was, wir waren 11 Gitarristen oder so in einem Raum. Und wir jammen jetzt zusammen, aber wir jammen alle zusammen.
Alle gleichzeitig am besten.
Ja, doch, genau. Ja. Quasi schon jeder quasi gleichzeitig. Aber wir splitten das auf wie in einem Orchester. Das heißt, hier, das ist die Akkordfolge. Du und du, ihr spielt nur Basslines. Du und du, ihr spielt nur die Terz. Du und du, ihr spielt nur die Quinte. Mhm. Und du machst ein bisschen Percussion und Rhythmus so. Und du machst, keine Ahnung was, irgendwie nochmal eine zweite Liedstimme darüber oder so. Aber versucht halt eben zusammen zu bleiben, versucht in einem Rhythmus zu bleiben und versucht in eurer Rolle zu bleiben. Jeder wird seinen Solo-Spot und seinen Solo-Moment bekommen. Er hat dann immer so gezeigt, so du bist jetzt dran und dann musste man aufstehen und spielen.
Also Uli John Roth, der Dirigent.
Der war quasi der Dirigent, genau. Und jeder einzelne
konnte. Hat er denn auch mitgespielt?
Der hat auch, natürlich hat er mitgespielt.
Aber auch wahrscheinlich auch laut, ne? Laut, wie es sich gehört.
Das war ganz interessant, halt zum einen zu sehen, wie das funktioniert, dass 11 Gitarristen, wenn man sich mal wirklich am Riemen reißt, weil natürlich hat da jeder Angst davor gehabt, zu viel zu machen. So ein bisschen natürlich, jeder wollte ein bisschen angeben und show offen, aber jeder wusste auch, okay, wenn ich jetzt zu viel mache, gibt's halt auf die Finger gehauen, das will ich ja auch nicht. Das heißt, jeder hat sich am Riemen gerissen und wie das dann auf einmal aus dieser Symbiose funktioniert hat und wie cool es auf einmal klang, dass wirklich zwei nur irgendein Bassriff gespielt haben, dann hat einer nur die Terz gespielt, einer die Quinte, dadurch hat sich der Akkord geformt und somit gab es, obwohl wir viele Instrumentalisten waren, sehr, sehr viel Platz für den Solisten und das ist immer, glaube ich, sehr wichtig, dass man eben guckt, dass man dem Solisten seinen Freiraum und seinen Platz lässt, um zu scheinen, denn er ist der Solist in dem Moment und dass das auch funktioniert, obwohl man viele Menschen hat. Weil die Sache wird die, je mehr Menschen man hat, desto kleiner wird deine Rolle, desto weniger musst du ja als Instrumentalist bedienen, aber umso wichtiger ist es, dass du auch in deiner Rolle bleibst und dann jetzt nicht denkst, oh, ich muss jetzt hier noch das geile Slap und Sweep-Arpeggios mit reinhauen und sonstiges so, obwohl du eigentlich die ganze Zeit nur einen fucking Ton spielen sollst so. Und so ähnlich ist das nämlich auch eben konzipiert in der Big Band. In der Big Band hast du ja auch die Sache, dass du immer von den Bläsern so Listen hast.
Kommen wir da etwa auf weniger ist mehr.
Ja.
Einfach, weil du das ja nicht so magst. Ne? Aber in dem Fall ist es tatsächlich mal angebracht. Ne?
So, Fabian, dass ich dir das schon wieder erklären muss, enttäuscht mich gerade sehr. Also, Justin, holt aus. Weniger ist mehr ist per se ja nicht schlecht. Es ist nur eine falsche Aussage, wenn man sie einfach so plagiativ benutzt.
Nicht plagiativ, naja, in dem so Fall meine ich das ja eher.
Nein, ich weiß, was du meinst. So inflationär benutzt. Wenn man halt einfach sagt, weniger ist mehr, bla bla, dann haben wir eine extra, wir haben eine Folge über diesen Einsatz gemacht.
Ja, alles gut.
Und weniger, was man selber spielt, ist mehr Platz für den Solisten. Und wenn man das so sagen würde, würde ich 100%.
Ja, das meine ich doch. Genau ja, das meine ich ja.
Du musst das schon sagen.
Ja, aber ich dachte, du verstehst das direkt.
Ja, natürlich. Aber die Leute wollen mich immer nur damit ärgern. Nein, ja, und dort ist das, in der Big Band ist das ja auch so, dass du halt eben, wenn jetzt gerade ein Altsaxophonist ein Solo hat, dass da nicht die Trompete anfängt, dann da rumzududeln, sondern jeder hat da seine festen Rolle, jeder hat da seinen feste Funktion und so funktioniert man dann als Einheit. So, und das ist nämlich tatsächlich etwas, was ganz viele Leute irgendwie nicht verstehen.
Ja, absolut. Gibt ja auch sogenannte, ich weiß gar nicht, ob es da bei euch auch so Schuppen gibt. Ich meine, in Düsseldorf gibt es da auch ein paar, die sogenannten Jam-Session-Geschichten. Und ich bin, glaube ich, ein, zwei Mal da gewesen und habe mir irgendwann gedacht, boah, weißt du was, das gebe ich mir nicht. Ne? Weil jedes Mal, wenn du dann auf der Bühne stehst, ist aber schon tierisch lang her auch, dass ich das gemacht habe, einfach aus Grund dieser negativen Erfahrung, war es dann so, dass standen irgendwie drei Gitarristen auf der Bühne und alle wollten zur gleichen Zeit einfach nur spielen und haben alles tot gespielt. Das geht einfach nicht. Du musst einfach dich dann mal zurücknehmen können und vor allen Dingen das sogenannte Solo, was du dann spielst, kann auch nur so gut sein wie die im Hintergrund die Begleitung. Sind wir mal ganz ehrlich. Ne?
Ja.
So, wenn das nicht stimmt, dann kannst du dann noch so gut spielen, es kommt einfach nicht an.
Ja, weil du halt einfach nicht den Platz geben wird und du auch anderen Leuten vielleicht den Platz nicht gibst. So.
Ja.
Ja klar, haben wir auch Jams, Clubs hier in der Umgebung, hauptsächlich in Frankfurt. Da gibt's den Jazzkeller, der ist dafür sogar relativ bekannt. Da ist auch echt gut drauf zu jammen. Ich hab's mich nur noch nie getraut, weil da die absolute Jazz-Elite von Frankfurt ist und die können halt auch echt ein bisschen zerstörerisch sein. So.
Echt?
Ja, ja. Naja, okay, ich glaube, heutzutage wäre mir das egal, ich müsste einfach mal hingehen. Und wobei, ich habe eh schon ewig kein Jazz mehr gespielt, aber egal. Aber dann haben wir auch noch andere Schuppen, das Orange Peel zum Beispiel, wo du halt mehr Funk und so hast. Also es gibt schon so die Möglichkeiten. Aber ja, es ist halt, es kommt ganz auf die Mitspieler an. Also zu meiner Uni-Zeit habe ich echt viel in Frankfurt abends noch gejammt. Das war wirklich fraglich, das war wirklich Tagesordnung quasi. Mhm. Weil, ja, du dann halt mit deinen Mitstudis weißt, sondern, hey, heute Abend ist die Jam-Session, ich geh da hin und hast du Bock mitzukommen und so. Und da war das halt deutlich mehr der Fall. Und da kam es halt echt immer drauf an, wer da so gespielt hat, mit wem du da so gespielt hast. Und das konnte Hit und Miss sein. Geil war es natürlich immer, wenn du dort gejammt hast mit Leuten, mit denen du auch sonst immer jammst. Also es macht extremst viel aus, wenn man halt eingegroovt ist.
Absolut, so. Ja. Das merkst, halt ja auch, merkst du ja auch, ja. Wenn du mit der Band jams oder so.
Ja, genau.
Mit meinem Schlagzeuger jetzt schon seit fast 20 Jahren zusammen. Das merkt man halt einfach, ne? Weil man sich kennt. Man weiß, wie der andere tickt. Und
genau. Man kennt sich. Ja. Man weiß, wohin musikalisch die Reise geht. Man kennt die Vorlieben des anderen. Es ist wie Sex.
Ja.
Hauen wir das mal auf den Punkt. Es ist wie Sex.
Absolut. Absolut.
Und entweder hast du Hit und Miss bei Leuten, bei One-Night-Stands, weil du halt eben nicht redest, keinen Menschen hast, den du kennst, so. Oder du hast halt einen Partner, der deine Bedürfnisse kennt, der weiß, was du magst, so. Auch wenn ich noch nie beim Leben. Also, das Thema mit One-Night-Stands kann ich nicht gerade mitreden, aber das ist das, was ich höre von Leuten, die sowas öfters haben. Wie dem Fabian zum
Beispiel. Was? Nein. Das war mal.
Nee, aber so, es ist eigentlich genauso. Das Kennenlernen ist das Wichtige, dass man weiß, wie die andere Person tickt und dann funktioniert das Jam auch doppelt so geil irgendwie. Aber auch da ist es wichtig, mit seinen Jam-Kollegen zusammen zu wachsen und denen halt aber auch manchmal zu sagen, hey, fand ich jetzt nicht so geil, was da passiert ist. Mhm. Ich hatte zum Beispiel mal die Situation in der Uni, da waren wir in einem Proberaum und ich habe mit einem Schlagzeuger zusammengespielt, mit dem ich auch schon davor mehrere Jahre zusammengespielt habe. Wir kannten uns schon ewig, haben schon in Bands zusammengespielt. Und als er dann anfing mit Jazz und so mit Jam und so den ganzen Kram, er kommt genauso wie ich auch mehr aus dem Metal, fand das halt immer geil, als Schlagzeuger auf jedes Motiv, was ich gespielt habe als Solist, rhythmisch einzugehen.
Okay.
Und das ist mal cool, wenn es wirklich gewollt ist. Wenn ich halt wirklich impliziere, hey, ich spiele jetzt hier einen 7er Verschieber über 4 Viertel. Bam, 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 dan, 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 dan. Und dann das Schlagzeug irgendwie mit der Bell, king, 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 ding, mit drauf geht. Das ist geil.
Manchmal ist das geil, ja. Es muss nicht jedes Motiv sein. Ne?
Genau. Und das ist das Ding, worauf ich hinaus wollte. Das muss nicht jedes Motiv sein. Wenn ich wirklich implizit zeige, indem ich zum Beispiel über mehrere Takte hinweg eine so eine Figur klar mache und sage, hey, das ist zum Beispiel so ein Signal, so, wenn ich jetzt über mehrere Takte eben genau diese rhythmische Figur spiele, dass die Leute halt dann checken, ah, okay, das ist das Signal, um drauf einzusteigen. Das ist das Signal, um mitmachen zu können. Jetzt erlaubt es uns, der Solist dort mit zu interagieren. Aber wenn ich halt einfach nur spiele und das Schlagzeug macht mit Blubblubblubblub.
Ja. So. Ja, das macht nicht so viel Sinn, das stimmt.
Und dass ich mal echt eine Probe mal abgebrochen habe und gesagt habe, Digga, hör mal auf damit und spiel mal dein fucking Groove durch,
aber,
Gott verdammt.
Man könnte das ja zu einer Grundsatzdiskussion machen. Ist es nicht so, dass Leute, so wie sie sind, auch jammen? Könnte man drüber nachdenken, ne? Also im wirklichen Leben, ob die dann auch, sag mal, Leute, die da sich dann sehr im Vordergrund spielen oder so, ob die das dann vielleicht auch so gerne machen, ne? Weil ich glaube, Jam ist so intim, dass du halt dann tatsächlich du selbst bist in diesem Moment. Und entweder du kannst auf den anderen eingehen, kannst ihm zuhören, kannst darauf reagieren. Natürlich kann man das auch mal ein bisschen tagesformabhängig machen, ne? Weil es gibt ja auch mal Tage, da ist man nicht so gut drauf. Aber ich glaube, das hat immer sehr viel damit zu tun, wie du selber bist als Person.
Ja.
Nicht unbedingt stimmt, immer negativ, stimmt. Ne? Negativ behaftet, nee. Sondern.
Also ich glaube, man kann schon aus gewissen, ich sag mal, Habits, oh, was ist das deutsche Wort dafür jetzt nochmal?
Ich bin so Angewohnheiten. Englisch
drin. Angewohnheiten rauskommen. Wenn man halt weiß, okay, hey, ich mache halt eben zu viel als Schlagzeuger und das wurde mir, also war es auch in dem Fall, es wurde mir dann auch explizit gesagt, dass ich mich ein bisschen zurückhalten soll, dann sollte man als Musiker auch in der Lage sein, sich auch dort seinen Angewohnheiten anzupassen, ja, und ein bisschen draus zu entfliehen.
Man lernt.
Genau, das, ich finde, das ist wichtig, dass man da mit lernt, mit wächst. Vielleicht ist man so, wenn man so seiner Persönlichkeit nach, wenn man halt eben noch keine Jam-Erfahrung hat. Aber ich bin gerade am Überlegen, weil ich bin schon ein Mensch, der gerne andere Menschen noch unterbricht beim Reden, gar nicht mal böse gemeint, aber beim Jam bin ich eher tatsächlich jemand, der sich sehr, sehr zurückhält oder sehr seine Rolle kennt, weil ich halt einfach die Erfahrung gemacht habe und die mich da haben wachsen lassen. Also es ist vielleicht teilweise verknüpft, aber ich glaube, man, es ist einfacher, aus seinen Jam-Angewohnheiten rauszubrechen, als aus seinen Persönlichkeitsangewohnheiten.
Ja, gut, okay, klar. Das ist wohl richtig.
So war das mit dem Schlagzeug auch, dass ich dem dann damals gesagt habe, mach mal weniger, und er auch weniger gemacht hat, und es war auch direkt geiler. Weniger ist dann nämlich mehr.
Ja. Was ich zum Beispiel auch wichtig finde, beim Jam wird nicht mehr geübt. Also ich meine, ja, wenn du jamst, dann solltest du einfach spielen. Ne? Und nicht irgendwie, ah, guck mal, ich habe jetzt einen Lick ausprobiert und den versuchst du da dann unterzubringen oder so. Ist beim Jam nicht so geil. Ne? Kommt immer auf die Situation an, wenn du jetzt intim bist mit der Band und probierst irgendwas Neues aus, ist cool. Aber wenn du jetzt auf eine Jam-Session gehst, solltest du da jetzt nicht so nach dem Motto, ich übe jetzt hier das eine Lick, ach, hat nicht geklappt, dann übe ich es nochmal. Das ist nicht so geil. Ne?
Genau, da muss man natürlich auch differenzieren zwischen, okay, stehe ich gerade auf der Bühne vor Publikum oder bin ich gerade intim in einem Proberaum?
Genau,
da kann man Jam auch durchaus als eine Form von Übung ja ansehen, dass man zum Beispiel auch sich ein explizites Thema nimmt, worüber man jammt, und man sagt, hey, okay, wir hatten das zum Beispiel auch in der Uni, die hatten wir mal, habe ich mit einem Schlagzeuger zusammen mit einem anderen mal eine Klasse gegründet, nämlich die Uptempo-Klasse, wo wir gesagt haben, hey, wir jammen, aber nur in schnell, keine langsamen Stücke, damit man so, weil das hatten ganz viele bei uns in der Uni, gerade auch so aus anderen Instrumenten, Bläser und, keine Ahnung, Bassisten auch ganz viel, die Angst davor, schnell zu spielen, die waren alle so dieses, ach nee, ich will es erstmal langsam können, bevor ich schnell spiele. Was ja auch okay ist, aber manchmal muss man doch sagen, fuck it. Weißt du, ich zieh jetzt einfach die Hosen runter und hau mal Eier auf den
Arsch lecken. Weil im schlimmsten Fall klingt's scheiße. Was willst du machen? Ja, ja. Das ist ja nicht schlimm. Genau.
Aber in so einer Situation, in so einer intimen Umgebung kann man ja scheiße klingen. Aber es ist eine mega riesige Erfahrung, sich da halt eben mal ein Thema zu suchen, wo man sich vielleicht nicht so sicher drin fühlt, und das halt mal wirklich als Jam zu probieren. Oder man sagt, man jammt in ungeraden Takten oder sonstiges. Also sich wirklich wie so ein Thema, so ein Jam-Topic zu suchen und das dann im Jam zu üben und zu trainieren. Im Proberaum aber. Ja, live sollte man nicht hingehen und sagen, oh, ich habe nur über 7/8 gejammt.
Ja,
lass uns unbedingt 7/8 jammen.
Oh ja, so. Ja, das kann dann ordentlich in die Hose gehen.
da ist es auch echt wichtig beim Live-Jam, dass du know your skills.
Ja.
Weiß, was du kannst und was du nicht kannst. Dass du halt auch einfach zum einen nicht auf die Schnauze fällst, so. Das ist mir nämlich oft genug passiert, dass ich gedacht habe, boah, ich hau jetzt dieses geile Relic raus, und dann klang es halt kacke, weil ich es halt eben noch nicht konnte, so. Und da ist es halt dann auch echt tagesformabhängig. Die Dinge, die du kannst, kannst du höchstwahrscheinlich auch, wenn der Tag scheiße ist. Wenn du die Dinge richtig gut kannst, die Dinge, die du nicht so gut kannst, die kannst du dann wahrscheinlich eher nicht, wenn der Tag scheiße läuft. Also auch dort, wenn du solierst und du improvisierst, know your skills.
Absolut, ja.
Ja. Und dann ist das, finde ich, ist immer wichtig, okay, wir haben ja jetzt vorhin gesprochen über das eine Extrem, ganz viele Gitarristen, ich würde jetzt ganz gerne mal über das andere Extrem reden, nämlich nur zwei Gitarristen, Duo-Partner, auch gar nicht mit Backing-Track, sondern wirklich nur zwei Gitarristen. Und da habe ich zum Beispiel im Jazz vor allem bei manchen Mitkollegen, Mitstudierenden die Erfahrung gemacht, dass dort zu wenig gespielt wird. Weil weniger ist nämlich auch wenig.
Kommt auf die Konstellation an, aber ist schon richtig.
Nein, weil das Problem da ist halt zum Beispiel, dass man hat einen Standard sich ausgesucht, ein Jazzstück, eine Jazz-Akkordfolge, und ich will anfangen zu improvisieren, und der Gitarrist gegenüber von mir haut halt immer nur so pro Takt mal einen Akkord rein. So bap, didip, gidip, bap, 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 So,
naja, gut, klar.
Was fehlt? Was fehlt da haupt? Also vor allem, naja, weißt du, in so einer Geschichte? Sag's mir.
Der Groove muss einfach da sein auch, ne? Man muss zusammen.
Ja.
Ne? Es muss ja eine rhythmische Sektion da sein.
Genau.
Ansonsten, du brauchst ja. Du kannst das mal als Effekt reinbringen, ist cool.
Ja.
Ne?
Ja.
Aber grundlegend sollte halt immer irgendwie was groove-mäßig passieren. Das ist ganz wichtig.
Ja, das ist das Ding. Ein Puls sollte da sein, Timing. Also wenn ich dann begleitet habe, dann habe ich sehr bewusst und absichtlich eher oldschoolig. Warte, ich muss mal jetzt kurz mal irgendwie hier weg.
Irgendwie, der sweept wieder hier über den Monitor.
Ja, schlimm, ey. Will wieder Aufmerksamkeit. Das ist auch so ein Solist, der immer in den Vordergrund geht. Der lässt auch keinem anderen Platz, ne, mein kleiner Dicker irgendwie. Was soll ich sagen? Ja, das, wenn ich begleite, dann mache ich das ganz bewusst deutlich traditioneller, wo eine Bassfigur drin ist und wo ein Rhythmus drin ist. Also mehr so, dass du halt einen Groove irgendwie drin hast und auch irgendwie eine Bewegung drin hast. Das mit den wenig, das wirklich dieses sehr minimalistische Comping kann funktionieren, wenn man wieder eingespielt ist, wenn man wieder weiß, wie die andere Person das macht. Ich meine, es gibt ja ganz, ganz geile Aufnahmen von Jim Hall oder von anderen Jazz-Gitarristen, wie die als Duo zusammen spielen und ganz wenig passiert, ganz minimalistisch was passiert. Aber da musst du drauf eingespielt sein. Das machen die auch zusammen, weil das sind Menschen, die gerade vielleicht 2 Monate zusammen getourt haben.
Ja, na klar, die kennen sich.
Einfach,
genau, exakt.
Das ist das. Oder ein gutes Beispiel, Tom und Martin. Tom Quayle und Martin Miller, als die auch viel zusammen noch gespielt haben. Die waren natürlich auch sehr, sehr eingespielt. Und da funktioniert dann auch dieses Minimalistische. Oder was die dann zum Beispiel gemacht haben, was ich sehr geil fand. Da hat quasi jeder soliert gleichzeitig.
Ja, genau.
Aber es war nicht
wie
der eine... Durch die Changes, und es war nicht wie der eine spielt das oder der andere spielt das oder, sondern das war wirklich Kommunikation in Form von einem Kontrapunkt. Martin hat eine hohe Melodie gespielt, und Tom hat eine Gegenmelodie im Tiefen gespielt.
Absolut.
Das war alles improvisiert, es war frei, aber es war eine Kommunikation und die beiden Leute, die haben wirklich gelockt. Aber das lag auch daran, weil die halt gerade 3 Monate auf Tour waren.
Ja, natürlich. Dann kennst du dich, dann bist du eingespielt, du hast Sachen ausprobiert, ne? Durch die Erfahrung wächst du dann natürlich auch.
Also wenn ihr auch mit jemandem Fremden soliert, dann geht ihr halt eben nicht hin und spielt nur boop, gududip, dudup, als Begleitung, sondern gebt dem einen Groove, gebt dem Timing und von dort aus kann man sich dann ja auch abbauen und zurückbauen. So.
Oder noch schlimmer, solier einfach rein. Macht zu viel, das ist auch nicht gut. Zu viel Begleitung ist auch tödlich. Ne?
Ja, das ist halt, genau, man muss da seine Rolle halt kennen und man muss vor allem sich ein Bewusstsein für, wer stresst denn da bei dir hinten so rum, Fabian? Man muss sich da ein Bewusstsein für Platz auch machen und schaffen, dass du halt auch einfach weißt, okay, hier habe ich so und so viel Platz, da kann ich mich bedienen, zum Beispiel, okay, der Solist, der spielt eh gerade ganz viel oben in den hohen Lagen, da kann ich ein bisschen mehr im Bassbereich spielen, weil da bin ich ihm nicht im Weg, da störe ich ihn nicht so, oder ich kann Akkorde reinsetzen und Akkorde stetig reinsetzen, dass die halt immer auf einem gleichen Puls sind, dass die immer die Kicks auf der gleichen Subdivision sind, ich weiß nicht, ob Subdivision das richtige Wort ist, aber versteht, was ich meine. Dass die halt zum Beispiel, gucke, dass meine, wenn ich Akkorde reinsetze, dass die halt immer auf der 1 und auf der 3 und sind.
Klar.
So. Und nicht halt immer irgendwie.
Kommt auch immer aufs Genre an, ne? Muss man ja auch so ein bisschen.
Ja, ich rede halt jetzt explizit vom Jazz-Genre. Ich werde gleich nochmal auch aufs Rock-Genre kommen. Aber da gibt es auch definitiv Parallelen zu. Und einfach nur wissen, okay, wo ist mein Platz? Wo nehme ich ihm was weg? Aber wo bediene ich auch nicht dort, wo ich bedienen sollte. Und da macht es Sinn, sich einfach mal als Begleitung Gedanken zuzumachen. Was ich zum Beispiel als Begleitung ganz früher ein bisschen falsch gemacht habe, wo mir dann mein ehemaliger Gitarrenlehrer Tim Gebel mal auf die Finger gehauen hat, mit dem habe ich viel Gypsy-Gitarre gespielt. Und ich war in meiner Begleitung immer viel zu laut. Ich habe immer viel zu laut die Gypsy-Gitarre gespielt, sodass er richtig Probleme hatte, sich durchsetzen zu können. Und das hasse ich auch manchmal, gerade wenn du mit Akustikgitarren Leute spielst, dass Leute richtig reinballern, richtig reinhauen und kein Gefühl dafür bekommen von der Dynamik, immer noch ein geiles Ching, 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 Ching spielen zu können, aber sich zurückziehen zu können und auch von der Lautstärke halt das mal softer spielen zu können.
Und das ist halt das Wichtige, dass du dem anderen zuhören kannst, weil das kannst du ja auch nur herausfinden. Ne? Kann ja auch sein, dass jemand super laut spielt Hm. Ne? Und dass du dann auch lauter spielen musst. Ne? Dass du dich dann anpassen musst. Und das ist natürlich auch so ein Wachsen beim Jam, sage ich mal. Ne? Mhm. Aber dass du das halt immer, ich glaube, das Allerwichtigste ist halt dieses Zuhören. Und das fällt einigen auch schwer beim Jam. Man merkt das dann. Klar. Ne? A fehlt vielleicht auch einfach die Erfahrung, die Sicherheit, ist ja klar.
Ja,
wenn
ihr, genau,
wenn jemand jetzt 2 Jahre Gitarre spielt, sage ich mal, der fängt an, oder sagen wir mal 10 Jahre, dann ist er wahrscheinlich nicht so erfahren wie jemand, der schon 30 Jahre spielt, der halt schon viel mehr erlebt hat. Deswegen muss man wächst ja auch immer wieder mit.
Da. Genau, das ist ein guter Punkt. Natürlich ist das Zuhören an und für sich schwieriger, wenn du noch sehr, sehr stark auf dich selber konzentrieren musst, weil du halt eben entweder die Changes noch nicht so richtig kennst oder irgendwie mit dem Rhythmus noch Probleme hast oder halt einfach noch Angst davor hast, aus der Form rauszufliegen. Aber dann würde ich sagen, versucht euch anzutrainieren, die wichtigsten Dinge zu bedienen, aber nicht mehr. Das heißt, ich gehe jetzt mal ein bisschen auf die normale Pop-Akustik-Gitarre so. Habt ein cooles Strumming-Pattern, womit ihr euch sicher seid. Verändert dieses nicht, bleibt dort gleich, dass ihr da gar nicht mehr drüber nachdenken müsst, sodass die rechte Hand zum Beispiel einfach läuft. Und dann könnt ihr euch auf die Akkorde konzentrieren und tut mehr und mehr Dinge, sag ich mal, involvieren, die wichtig sind für den Jam, aber auch auf der anderen Seite Dinge aus eurem Kopf halt eben rausnehmen, dass ihr mehr und mehr die Möglichkeit habt, zuzuhören, was da eigentlich passiert. Und wenn man dann zuhören kann, dann kann man auch einfacher in sich selber, sag ich mal, sich wieder zurückziehen oder sich wieder ein bisschen mehr in den Vordergrund bringen, wieder ein bisschen mehr andere Dinge bedienen, die wichtig sind, andere Parameter bedienen, wie Rhythmik oder Basslines oder andere Akkorde und so weiter und so fort. Das ist auch sehr, sehr wichtig.
Ich finde es ja auch relativ wichtig, wie man jetzt den Jam betrachtet. Betrachtest du den jetzt, sagen wir, du hast einen Standard oder hast einen Song, der schon existiert, oder der völlig freie Jam? Das ist ja nochmal eine andere Geschichte, weil da gehört natürlich A, viel Erfahrung dazu, ne, und einfach, da musst du halt noch mehr zuhören, weil du halt auch auf die anderen Instrumente, sagen wir, der Schlagzeuger fängt im Groove an und du fängst sofort an zu spielen, das ist der größte Fehler. Ne?
Ja.
Und warte einfach erstmal, guck mal, was ist überhaupt angesagt oder wie gut kennst du den Groove eigentlich? Das hilft natürlich, wenn du den Schlagzeuger erkennst, dann weißt du ungefähr, wo die Reise hingeht. Aber angenommen, du kommst jetzt auf so eine Open Session und man trifft sich als Band und sind Musiker und du weißt überhaupt nicht, was auf dich zukommt. So, dann ist die Herangehensweise nochmal eine ganz andere.
Ne? Immer erstmal 4 Takte warten. Das ist schadet ja auch nicht so.
Ja, überhaupt
einfach
nicht.
Mal den Groove laufen lassen und dann sich da so ein bisschen reinfinden.
Genau.
So, da habe ich zum Beispiel letztens eine super, super Erfahrung auch gemacht bezüglich Anhören und Erfahrung. Wir haben Erfahrung gemacht bezüglich Erfahrung, bezüglich mit jemandem zu spielen, der nicht zuhören kann und der wenig Erfahrung hat. So.
Okay.
Leute, ihr müsst mir da verzeihen, ich bin vor einer Stunde erst aufgewacht, gestern lang gezockt. Heute ist ein sehr, sehr wichtiger Tag für mich. Es kann sein, dass ich heute nach 20 Jahren einer meiner wichtigsten Idole und Heroes überhaupt in Persona treffe.
Endlich Heino.
Und ihm erst einmal Zen of Speedpicking hinwerfe und sag, Junge, du musst mal echt wieder an deinem Speedpicking arbeiten. Nein, deswegen verzeiht mir, wenn man Deutsch hat, ein bisschen bloch ist. Nein, ich war vor kurzem bei einem Freund, der ist Pianist. Und der ist halt ein bisschen mehr klassisch ausgebildeter Pianist. Der hat Schulmusik studiert, ist aber auch sehr, sehr jazzaffin, so vom Hören. Aber hat halt keine Erfahrung, weil er das nicht mit anderen Leuten gespielt hat. So, von dem, was er gespielt hat, war er mehr auf der klassischen Basis. Mhm. Vom Hören und so ist er mehr der Jazzer. Aber er hat es halt noch nie wirklich mit Leuten gespielt. Und dann haben wir gejammt zusammen. Und dann war da zum Beispiel das Problem. Er fängt mit dem Riff an. Das Riff ist cool. Ich übernehme das Riff auf der Gitarre. Ich bleibe bei dem Riff, damit er cool drüber solieren kann. Hat so seine Arpeggios und seine geilen Keyboardlines rausgepackt. Richtig cool. Ich bleibe im Groove drin. Es waren Schlagzeuger mit dabei, weil der hat Cajon gespielt, weil wir bei denen in der Wohnung waren. Auch geht mega gut ab. Und dann will ich mal anfangen mit dem Solo. Und was macht
Thema
der Pianist?
Thema-Wechsel. Hat er das Thema gewechselt?
So ungefähr.
Oh.
Er spielt nicht das Riff oder auch kein konstantes Riff, was zu der Energie und zu der Spannung haut, sondern er haut irgendwelche Akkorde rein und auch Akkorde, die gar nicht mehr in der Tonleiter sind, sondern er wechselt dann mal hier und mal da und mal dies und mal jenes. Und ich habe mich mega unwohl gefühlt als Gitarrist in dem Moment, als Solist in dem Moment. Aber okay, ich habe das mal halt so sein gelassen, weil, hey, war ein lustiger Abend, war eh nicht alles zu ernst und ich wollte jetzt nicht direkt den Musiknazi auspacken. So. Aber dann gab es zum Beispiel auch eine Situation, wo wir alle spielen und ich spiele so Oktaven und ich gehe nach oben und der Schlagzeuger, der wird immer lauter auf der Karong und das Klavier geht immer mehr und mehr ab. Also wirklich eine Steigerung, die sich aufbaut. Die Steigerung geht richtig Höhepunkt. Eigentlich müsste jetzt jeder wissen, auch jeder, wenn er, jeder Mensch, der noch nie was mit Musik zu tun hat, würde jetzt instinktiv wissen, okay, gleich muss es sich auflösen, gleich explodiert. Ja. Und dann ist der Moment gekommen und der Schlagzeuger und ich, wir machen bam, letzter Ton, Dings. Was macht der Keyboarder? Spielt einen ganz anderen Akkord in einer ganz anderen Tonart und spielt einfach weiter.
Oh.
Und das war aber, das war dann in dem Moment echt so der Orgasmus, der einfach nicht kam.
Verkackter Orgasmus.
Ja. So. Und da habe ich ihm das auch gesagt, dann danach so ein bisschen, ganz freundschaftlich ihm das gesagt, diese zwei Punkte vor allem. Und dann hat er gemeint, ja, in seinem Kopf war der halt gar nicht mit den anderen Instrumentalisten zusammen. Mhm. Auf mich hat er zum Beispiel gar nicht gehört. Das hat er auch zugegeben, hat auch so ein bisschen was gelernt. Sondern er war in seinem Kopf, war er auf seinem Piano und hat sich gedacht, hoch, wenn ich jetzt hier den E-Moll spiele, wie klingt denn dann der Ton dazu, der gar nicht in der Tonleiter gehört? Und ach, mir egal, dass wir gerade in Phrygisch waren in E, ich spiele jetzt mal das Fis, eine Note, die absolut gar nichts mit Phrygisch zu tun hat in E und so. Und auch, wie klingt das denn, wenn ich da hingehe oder wenn ich da hingehe? Und da merkt man halt eben noch diese Unerfahrenheit, dass er sehr auf sich selber konzentriert hat und selber in seiner eigenen Welt war und sich nicht so richtig öffnen konnte für das, was drumherum passiert. So. Und halt eben nicht zuhören konnte, und eben diese Erfahrung einfach noch nicht hat. Weil das sind dann halt gewisse Klischees, die man halt einfach durch die Erfahrung erlernt. Und Klischees sind geil, weil Klischees halt immer funktionieren. Und wo man halt einfach weiß, okay, jetzt hier ist ein Spannungsaufbau, hier muss jetzt hier aufgelöst werden oder hier geht's jetzt dorthin oder dahin. Irgendwann kriegt man da so eine universelle Erfahrung einfach darüber, wie man dort redet in der Kommunikation. So, aber das hatte er halt noch nicht. Und das war ganz interessant, sowas mal wieder zu erleben.
Ja. Jetzt kommt eine interessante Frage. Wie kann man denn sowas lernen? Für jemanden, der jetzt so Frage. Denkt, okay, ja, ich möchte auch mal jammen. Und wie gehe ich da ran? Wie lerne ich das denn? Oder wie kann ich das üben vielleicht sogar? Wie kann ich das üben?
Also, okay, ich hätte jetzt verschiedene Ansätze. Mhm. Ich muss kurz einen Sip von meinem Monster Energy Drink nehmen.
Trink nicht dieses Teufelzeug, sagte er und dampfte. So hat jeder seine Laster.
Ja, ja. Also ich hätte jetzt mehrere Ansätze. Zum einen, was mir immer viel gebracht hat, war sich aufnehmen beim Jam. Wenn man mit Freunden zusammen die Möglichkeit hat, regelmäßig zu jammen und diesen Jam auch aufzunehmen, sei es mit dem Handy halt einfach irgendwie, mit dem Diktiergerät oder so, macht es mal und hört euch das danach an und geht das mal durch. Und versucht dann einfach mal so ein bisschen halt eben zu finden, ah, okay, hier wäre es geil gewesen, wenn ich dorthin gehe. Oder hier wäre es geil gewesen, wenn ich dahin gehe. Das habe ich tatsächlich früher, als ich so 18, 17, 18, 19 war, mit manchen Leuten regelmäßig gemacht, dass wir wir hatten eine Probe mit einer Band und als Bassist, Keyboarder, wenn die immer rauchen gegangen sind, habe ich mit dem Schlagzeuger, wir haben quasi dann immer gejammt und das aufgenommen. Das hat zum Beispiel echt viel gebracht, um dort eben diese Erfahrung zu sammeln und zu wissen, was funktioniert, was funktioniert nicht.
So. Absolut.
Dann kriegt man da schon mal, ich finde, ein sehr gutes intuitives Gefühl für Spannung und Spannungaufbau. Etwas, was mir persönlich auch immer sehr wichtig ist. So, das hat dann auch nichts zu tun mit Harmonien oder mit Technik oder so, sondern es hat wirklich was damit zu tun, eine Erfahrung zu bekommen, wie man Spannung aufbaut, wie man Spannung abbaut, wo Spannung erwünscht ist und nicht erwünscht ist und so weiter und so fort. Auf sämtlichen Parametern, rhythmisch, melodisch etc. Den ganzen anderen Stuff, der wichtig ist für einen Jam, also wenn man dann eher dann da sitzt und sich sagt, ach, mein Solo war da nicht so geil, oder hier hat das da nicht so gut funktioniert und da nicht so gut funktioniert, da würde ich dann sagen, hört euch die Wie improvisiert man eigentlich richtig Folge mit Martin Miller
absolut,
an.
Ja.
Da wird nämlich explizit mehr noch drauf eingegangen, wie man das übt, was gespielt wird, sodass man eine größere Kontrolle darüber hat, über seine Technik oder über harmonische Strukturen. Dass man halt einfach da ein bisschen kontrollierter ist. Und das kommt halt wirklich mit fokussierten Zuhauseüben an diese Punkte. Oder Timing zum Beispiel, dass man sich halt einfach im Schlagzeugruf hinsetzt und Timing übt.
Einzelne Elemente einfach versucht mal nachzuspielen oder mitzuspielen oder versuchen, was kann ich dazu spielen, was passt. Ne? Einzelne Motive.
Ja, und dann halt einfach versuchen, echt viel Erfahrung in sämtlichen Bereichen zu finden und vor allem Bereichen, wo du als Gitarrist nicht im Mittelpunkt stehst. Ja. Also was mir auch als Erfahrung echt viel gebracht hat, war zum einen die Uni, so wo du halt dann halt eben nicht in der Combo der Mega-Solist bist und im Mega-Mittelpunkt bist, sondern wo du halt dann halt auch nur Trompete hast, die spielst und ja, ein Saxophon hast, der spielt und da halt auch dann, und vor allem, das war auch sehr wichtig, oh, das war eine wichtige Erfahrung für mich, auch ein Pianist hat, der begleitet. Dann wie begleitest du als Gitarrist, wenn du Piano hast, wenn du Bass hast und wenn du Schlagzeug hast?
Absolut, du musst ja aufpassen, dass die da Voicings sich nicht clashen.
Genau, und dass die Voicings sich nicht clashen, dann machst du ganz wenig, vielleicht sogar gar nichts. Ja, also absolut. ich kling mich dann auch in der Begleitung manchmal aus und mach
oder spielst halt super einzelne reduziert, Noten, ne?
Super genau, reduziert. Super reduziert oder trink halt Bier. So, das ist auch vollkommen genau. Ordnung. Das ist alles auch vollkommen Ordnung. Ja. So, und oder was mir auch damals halt viel geholfen hat, war, als ich dann mal mit einem Singer-Songwriter zusammengearbeitet habe und dann halt ich einen kompletten Song lang nur hier Dreiklang, Voicings ja, auf der G, H und E-Seite gespielt habe. So.
Aber die sind Gold wert. Was machst du denn, ja, wenn du in einer Big Band spielst? Da spielst du keine Barré-Akkorde.
Nee.
Das ist Quatsch. Ne? Gehst ja, du eh unter, hörst dich nicht. Das ist halt auch immer so ein Ding deiner Band. Warum höre ich mich nicht? Ja, benutzt mal andere Voicings oder so, ne? Dann kann es klappen.
Und ich glaube halt, was Sinn macht auch da ist, wenn man halt zum Beispiel weiß, okay, hey, ich werde jetzt hier mit einer Big Band zusammenspielen oder ich werde jetzt hier auf einen Jam gehen von irgendeiner Open Jam Session, so. Geht auch erstmal hin, vielleicht, ich rede jetzt mal explizit dazu bezüglich Jam Sessions, geht erstmal hin und hört es euch erstmal einfach nur an.
Genau.
Hört euch erstmal einfach nur an, spielt gar nicht mit, hört euch erstmal nur an, was passiert da. Und dann macht ihr euch mal ein bisschen drüber Gedanken. Und dann versucht ihr zum Beispiel mal im Internet zum Beispiel Live-Aufnahmen zu finden, wo in einer ähnlichen Konstellation mit richtigen Profis gejammt wird. So. Keine Ahnung, was hört man sich halt mal irgendein Guthrie Govan Jam an oder sowas, weißt du, wo echt Profis unterwegs sind. Und
einfach nur Aristocrats gucken, dann weiß man
genau, so nicht. Versucht da dann halt einfach auch mal so ein bisschen zu verstehen, okay, was passiert da, wo hält sich jemand zurück, wo tut jemand Ideen mit reinbringen, daraus kann man auch einfach sehr viel lernen und das dann halt mal auf den Jam mit rüberbringen, so überbringen. Und ich glaube, je mehr Menschen das machen, desto besser wird die Welt werden.
Ja, weil du,
es gibt halt echt nichts.
Hören ist Gold wert da, ne?
Du musst einfach nichts Schlimmeres, nämlich als wenn du halt eben auf eine Jam-Session gehst und genau die Situation hast, die du am Anfang beschrieben hast, drei Gitarristen stehen auf der Bühne und jeder nudelt sich einen ab. Oder auch einmal, da hätte ich auch mal kotzen können. Ich hasse das, warte. Du triggerst gerade Erinnerungen, die ich lange Zeit vergessen habe,
dieses Thema.
Boah, ich gehe heute erstmal zu Mr. Petrucci und hau mir ins Gesicht, so wütend bin ich nach der Folge.
Sweeps ihm erstmal durchs Gesicht.
Ja. Nein, ich habe zum Beispiel mal so ein paar Gypsy Jazz Sessions mitgemacht.
Ja.
Und die können teilweise auch absolut, also die können viel,
ja.
Aber nicht zuhören. Vor allem Geiger. Und dann habe ich mit einem Geiger gespielt, der sich immer in den fucking Vordergrund gespielt hat. Und immer fucking meinte, in mein Solo reinspielen zu können. Und eine fucking Geige ist halt fucking lauter als eine fucking... Oh, wir kriegen voll das explicit Zeichen. Ist halt mega laut und viel lauter als eine Akustikgitarre. Vor allem jemand, der nicht so viel Erfahrung hat in Gypsy Jazz Akustikgitarre. Und das hat genervt wie Hölle.
Ja,
und alle Zuhörer so, oh, wie toll, die Geige macht da so schön mit. Mm. Und der redet so toll mit. Und die Geige, ach, wie schön der da spielt. Und ich denke mir, frick dich, du arme Nachtrolle, lass mich doch mal meinen Platz. Lass mich doch mal hier spielen, Junge. Oh.
Ja. Oh. Aber wie war der Typ denn an sich?
Also mit nervig.
Da, siehst du? Und da sind wir wieder. Ne? Auch wenn das, ich sag mal, wenn jetzt jemand unerfahren ist, dann das fehlt. Aber wenn jemand jetzt sehr erfahren ist und der Musiker spielt sich ständig im Vordergrund, dann wird er im wahren Leben halt auch so jemand sein, der sich immer gerne so im Vordergrund drängelt. Ne?
Also ich hab keinen viel Connection Point mit ihm, weil er Ü60 ist und nichts gegen Ü60, aber da kann ich halt nicht mit weiden. Niemand 30 Jahre älter ist als ich.
Ja, gut, klar.
Oder vielleicht sogar schon 40 Jahre, ich glaube, der ist sogar noch älter. Nee, aber ja, genau, das war so einer, der hat das wirklich geliebt in dem Moment. Das war ein kleines Publikum, ganz wenig Leute. Mhm. Und ich glaube, für den hat das da in dem Moment sehr, sehr viel bedeutet, bei so im Vordergrund zu sein. So, und so gefeiert zu werden. Ich glaube, das hat ihm viel bedeutet und deswegen hat er es echt genossen. Vielleicht, weil er das sonst in seinem Leben nicht so bekommt, so gefeiert zu werden. Genau. Vielleicht, weil er sonst ein echter Langweiler ist und da halt dann unbedingt mal jetzt sich in den Vordergrund stellen muss. Na gut, sei ihm gegönnt. Aber dennoch, dennoch habe ich danach gesagt, sorry, aber never ever again.
Naja, das war dann keine tolle Erfahrung.
Für mich, ich habe mich mega unwohl gefühlt. So, ich habe mich mega unwohl gefühlt, mega ins kalte Wasser geworfen gefühlt und so Geschichten. Und da habe ich dann nachgesagt, Leute, ey, schön und gut, weil die auch gefragt haben, so gesagt haben, boah, das müssen wir mal größer aufziehen, das hat voll Spaß gemacht. Und als habe ich gemeint, ey, Boys, bei allem lieben Respekt, aber no, danke,
das
aber
das brauche ich nicht nochmal.
Nee, nee, nee.
Ja, klar.
Und deswegen, ja. Auch so ein Ding, was ich noch ganz kurz ansprechen möchte, was du vorhin angesprochen hast, ist Voicings. Gerade Pianisten. Ich meine, wir Gitarristen, mit Gitarristen zusammen zu spielen, ist immer cool, weil wir können halt nicht viele Voicings bedienen. Wir haben halt nicht so viele Finger wie Pianisten.
Absolut, wir können da nicht in jeder Lage alles bedienen, das stimmt.
Aber es ist auch sehr wichtig für uns zu wissen, als Begleitinstrument. Ich sagte auch, weniger Voicings ist wieder mehr Platz für den Solisten.
Ja.
Weil je mehr Voicings du halt hast, je mehr, desto enger ziehst du das Korsett des Solisten in, wie er sich bewegen soll. Ja,
absolut.
Und ich nehme mal das beste Beispiel. Fangen mal ganz minimalistisch an. Wenn du nur den Ton E hast, und wenn nur der Bassist spielt, nur E, so,
du
und
hast
das Schlagzeug
so viele
spielt
Möglichkeiten.
Vielleicht
was. Ja, ja. Wo
du
die
kannst
Reise
ja alles
hingehen
drüber
soll.
Spielen.
Genau.
Du kannst schon allein damit anfangen, dass du als Solist entscheiden kannst, ob es E-Dur oder E-Moll ist.
Absolut.
Also die wichtigste Frage überhaupt erstmal ist, was Dur oder Moll, kannst du entscheiden. So, okay, dann spielt irgendjemand die Terz, dann bist du da schon mal eingegrenzt. Dann musst du dich demnach richten. Dann spielt jemand zum Beispiel die Dur-Terz und dann weißt du, okay, wir sind eine Dur-Tonleiter. Aber dennoch kannst du da entscheiden, sind wir ein Mixolydig, haben wir die kleine Septim?
Ja.
Sind wir vielleicht ein Lydig, haben die Kreuz 11? Sind wir vielleicht ein Mixo B13? So, da hast du noch immer noch viel Freiraum. Und je mehr halt an Töne von der Begleitung dazukommt, desto weniger Freiraum wird dir als Solist gelassen, um so ein bisschen das zu konstruieren. Das hat seinen Vorteil manchmal, das kann manchmal schon, je nach Situation kann das auch schon ganz angebracht sein, vor allem je nach Stück, aber ich mag das zum Beispiel gar nicht, wenn man halt einen Jazzstandard hat und der Pianist muss da unbedingt vor allem seine Voicings reinhauen, die sehr voll sind mit altered notes,
ja,
alterierten Tönen, genau.
Das schränkt dich dann ja ein, ne? Weil du hast bestimmte Möglichkeiten
rein,
dann nur, genau.
Ich muss extrem hart ihm zuhören. Und das ist auch das Schwierige. Ich habe nicht mehr die Zügel in der Hand. Klar, natürlich sagt man grundsätzlich so, okay, du als Solist hast eigentlich in den meisten Fällen eher weniger Bestimmung darüber, ob etwas du oder Moll ist oder welcher Mode das ist und so weiter und so fort. Das ist auch okay. Da kann man sich auch mit ein bisschen Erfahrung dran gewöhnen. Aber wenn dann sau viele Voicings rein passieren mit ganz vielen alterierten Tönen und alterierten Akkorde, also so Dinge wie ich werde mir jetzt mal ein bisschen nerdy, Kreuz 9, B9, Kreuz 11 und so. Also als, um das mal einfach zu fachen für die Leute, die jetzt denken, hey, what the fuck, von was für Mathematik redet der da? Ja. Töne, die nicht in der Tonleiter drin sind. Die kann man nämlich, wenn man weiß, wie es geht, geschmackvoll durchaus spielen. Aber wenn man das ein bisschen zu inflationär benutzt, dann ist das mir als Gitarrist, ich muss mich dann auch mega aufs Zuhören konzentrieren. Ich kann mich weniger darauf konzentrieren, was ich jetzt gerade eigentlich spiele. Und kann nicht weniger an den Flow gehen, sondern ich muss ganz explizit auf den Pianisten hören. Ich kann auch weniger das große Ganze hören, also ich kann mich weniger auf Bass oder Schlagzeug zum Beispiel auch einstellen, sondern ich muss mich nur auf den Pianisten fokussieren, damit ich checke, okay, spielt er da jetzt die Optionsnote, spielt er da jetzt die alterierte Note und das nervt, finde ich zum Beispiel. Also da
ja, besonders wenn du halt einen Standard spielst, ne, den du vielleicht auch kennst und wo du dann bestimmte Gewohnheiten hast, ne?
Ja,
anders und wiederum kann es auch inspirierend sein, wenn du jetzt in so einem Open Jam bist, ne, dass du dann halt auf den anderen eingehen musst. Das ist ja nochmal eine andere Situation.
Da gibt es aber auch, dann muss man da aber auch wieder als Begleiter, finde ich, die Möglichkeit lassen.
Absolut.
Und die Zeit lassen, dass
Raum,
die Person sich überhaupt darauf einstellen kann. Wenn jetzt der Pianist ein cooles Voicing mit der Kreuz 11 spielt, irgendwas Lydisches, und ich höre das und denke mir, oh yeah, und geht darauf ein, weil mir die Zeit gelassen wird, darauf einzugehen, dann cool. Mhm. Aber wenn der halt nach zwei Viertelnoten auf 160 BPM direkt wieder meint, die B7 reinhauen zu müssen, so anstatt die Major 7, dann hat er mir halt nicht die Zeit gelassen,
darauf
einzugehen. Genau. So, dann habe ich mich gerade habe das ja auch gerade erst realisiert. Ich habe das gehört, realisiert, was passiert, will darauf eingehen und dann spielt er schon wieder was komplett anderes. Da wurde mir ja gar nicht die Zeit gelassen. Und das ist dann auch ein bisschen schade, wo man dann auch sich merkt, das kann cool sein, aber da muss man wieder dann die Parameter Zeit und auch vielleicht ein bisschen auch zeigen, hey, ich spiele jetzt diese Note, spiele doch mit, ein bisschen die Signale, die Impulse sind wichtig. Das ist wie beim Dating, sodass du halt auch dort die Signale bekommst, okay, hey, du kannst den ersten Schritt machen, Baby, küss mich,
Da merkst du,
spiel die Kreuz 11, küss
mich. Aber auch da merkst du dann halt, wer zu dir passt beim Jam, ne? Wenn du jetzt mit Leuten jammst, merkst du dann halt auch, okay, fruchtet das oder braucht das noch ein bisschen Anlaufzeit oder geht das gar nicht, ne?
Ja, oh ja, genau, stimmt. Die drei Erfahrungen habe ich auch schon gemacht. Entweder, ich habe schon die Erfahrung gemacht mit Leuten, wo es einfach Zeit gebraucht hat, wo man einfach aneinander wachsen musste. Die Leute, wo es direkt Klick gemacht hat, das war Liebe auf den ersten Blick, Heidewitzka, das war geil. Und dann die Leute, wo du auch danach echt gemerkt hast, nee, das ist dann aber wieder das Menschliche so ein bisschen, auch als menschlich auch weiß, nee, kein Bock auf die.
Genau, das ist ja auch sehr, sehr wichtig. Ne? Ich meine, es könnten sich die besten Musiker der Welt treffen. Elite, wenn die jammen, muss das jetzt auch nicht unbedingt geil sein, wenn das nicht passt. Ne? Einfach menschlich oder auch vom Genre abhängig. Es kann manchmal interessant sein, aber es muss nicht immer geil sein. Ne?
Ich bin gerade am Überlegen, ob es irgendeinen Jam gibt
mit
echt
grade.
Geilen Leute, die echt nicht geil ist. Und da fällt mir halt echt leider nur das legendäre Video von den Meidel News Days 2016 hier in Gutenstetten ein, wo auf der Bühne standen, mal sehen, ob ich sie alle zusammenkriege, Tosin Abasi von Animals as Leaders, Javier irgendwas, der zweite Gitarrist von Animals as Leaders, Paul Gilbert war auf alle Fälle dabei, Jan Zerfeld, wer war da noch dabei? Da war noch so ein älterer Blues-Typ, habe ich noch im Kopf. Und ich glaube, noch einer. Und die spielen ganz normalen Blues und das funktioniert null. Null. Das klingt... Okay, es ist vielleicht auch so ein bisschen
Die Situation. Ich glaub, das ist natürlich jetzt auch sehr gitarristenbezogen, ne?
Ja, also. aber dennoch, gebt euch das mal. Ja. Das ist, wie gesagt, natürlich ist einfach vielleicht, sich darüber lustig zu machen, weil du weißt nie, hey, die Amp-Settings war vielleicht nicht so, wie man das gewohnt ist. Wobei ich da auch sage, ey, ganz ehrlich, du als professioneller
Gitarrist... Kannst du auch mit einem Scheiß-Sound arbeiten.
Ja. Wer sich einen professionellen Gitarrist nennt, der muss auch mal die Erfahrung machen, mit einem Kack-Amp was Geiles raushauen.
Und wie kannst du, das kannst du zum Beispiel üben. Stell dir einfach einen beschissenen Sound ein und versuch damit Musik zu machen. So, das geht auf jeden Fall. Manchmal ist das sogar geil. Manchmal macht das sogar Spaß, habe ich gemerkt. Weil du dann halt dich auf andere Sachen fokussieren musst. Ne?
Für jemand, der viel Verzerrung spielt, nimm Amp, der keine Verzerrung hat. Für jemand, der mit nie Verzerrung spielt, nimm einen richtig krassen High-Gain-Amp. Tut euch dort mal, das könnt ihr trainieren tatsächlich. Ja. Die Situation erzwingen, die anders sind. Ja, out of the box denken. Und dann sich halt seine Basics angucken, weil er merkt, da hast du halt gemerkt, dass ich, so sehr ich einen Tosin Abasi und so von seiner kompositorischen Seite abfeiere, aber der hat sich noch nie richtig mit Blues auseinandergesetzt. Und das klingt halt
nicht geil. Es ist halt auch nicht sein Genre, ist ja auch okay, ne?
Aber ja, da muss ich sagen, das sind so Basics.
Obwohl er es ja danach, glaube ich, auch ein bisschen gemacht hat.
Ne? Ja, er hat mittlerweile.
Das finde ich wiederum gut, ne? dass man dann merkt, okay, ey, nicht so geil, oder muss ich mich mal hinsetzen. Ne? Das heißt, er arbeitet an sich. Und das finde ich dann wieder respektvoll. Finde ich gut.
Da bin ich ein kleiner Nazi. Ich finde, man sollte sich in seiner Gitarristenkarriere mal irgendwann mal mit Blues auseinandergesetzt haben.
Ja, absolut, ja, auf jeden Fall.
Das war zum Beispiel furchtbar. Aber zum Beispiel eben diese Erfahrung hatte ich bestimmt in meinem Jam-Leben auch gehabt. Aber wo ich richtig gemerkt habe, geil, diese Erfahrung, die ich jetzt in den letzten Jahren gesammelt habe, hat mir gerade sehr viel gebracht. War noch eine letzte Anekdote, die ich vielleicht gerne bringen möchte, bevor die Folge hier auch rum ist. Und zwar auch wieder meine News Days, aber diesmal 4 Jahre später, im Jahre 2020. Das war das erste Mal meine News Days, wo ich mit dabei bin. Ach nee, warte, kurz. Ich muss mich kurz korrigieren. Die Tosin Abasi-Dinger waren, also dieser Dive-Jam, war gar nicht meine News Days, das war meine Gitarre-Show, irgendwie sowas, weil das war öffentlich. Die meine News Days, das ist eine private Veranstaltung. Mhm. Das ist eine Veranstaltung, die war, hatten wir vor 3 Wochen, wo der Justin viel zu bedruckt war, mal wieder. Oh, Alter. Das ist eine private Veranstaltung, wo alle meine Ibanez Endorser Artists eingeladen werden.
Da habt ihr mir doch eine Voicemail noch geschickt, völlig besoffen. Geil.
Echt jetzt?
Ja, klar. Die spiele ich dir nachher mal vor. Nein, war Spaß, ich wollte dich nur schocken.
Hätte aber durchaus sein können. Aber die, die war jetzt wieder vor ein paar Wochen, um den Leuten den Kontext zu erklären. Und ich, ganz kurz, um noch da auf das, was vor ein paar Wochen passiert ist, reinzugehen, da war ich halt der Typ. Ich bin halt immer mit 2 Getränken gleichzeitig rumgelaufen, Aperol und Lillet. So. Und irgendwann habe ich erfahren, dass es Schatz gibt, dass es Schnäpse gibt. Oh. Und vor allem, dass es meinen Lieblingsschnaps Pfeffi gibt, der ja hier in diesem Podcast auch schon mal sehr eine präsente Rolle gespielt hat. Und da habe ich einen Pfeffi nach dem anderen ausgegeben. Also ich meine, die haben ja nichts gekostet, aber das war dann so, wir waren eine Runde von 4 und ich so... Leute, wir holen uns jetzt alle einen Schnaps. Bin an die Theke gegangen und hab nur gemeint so, ich hätte gern bitte 10 Schnäpse. So, hä, warum denn 10? Wir sind doch nur 4. Ja, für jeden 2, aber für mich 3. Und dann alle so, nee, ich trinke nur einen. Und dann, okay, noch einer mehr für mich. Und ich kann mich an die letzten Stunden nicht erinnern. Ich bin ganz froh, dass ich echt keinen peinlichen Scheiß gemacht habe. Aber... Wir drehen die Zeitreise noch ein bisschen zurück. Wir drehen die Zeit noch ein bisschen zurück. Und zwar 2020, mein erstes Mal meine News Days. Ich war aber auch wieder hacke besoffen. Lange nicht so besoffen wie jetzt dieses Jahr. Weil dieses Jahr, da war das Ding, die Leute kennen mich. Ich habe ein kleines Standing schon in der Ibanez-Szene. Ich bin mit all denen befreundet. Soll ich sagen, kann scheiß drauf. Heute wird sich die Festplatte defragmentieren. Vor 3 Jahren, 2020, habe ich mich schon gut angetüdelt, aber wusste mich noch zu beherrschen, weil ich mir gedacht habe, okay, ich bin noch nicht so dicke mit Martin Miller und mit Nico oder mit Daniel von Ibanez und so. Und dann wurde gejammt. So, alle Leute sind schon gegangen. Eigentlich war die Veranstaltung schon geschlossen. Die um 12 hört die halt auch immer auf. Und dann wird gejammt. Und dann waren wir in dem Showroom, in dem Vorraum von Ibanez, wo alle Ibanez-Gitarren hängen. Und da war auch ein Schlagzeug und Martin Miller hat Schlagzeug gespielt. Der Nico Schliemann hat Bass gespielt. Geil. Und auf einmal hieß es, hey Justin, schnapp dir die Gitarre und hau mal ein paar Soli dazu. Und dann standen da in einer Reihe vor mir, standen Tom Quail, Daniel Gettke, wer war noch dabei? Ich glaube, Jen Majura war auch noch mit dabei. Der Olli, der mittlerweile bei Ibanez arbeitet, auch. Also all möglichen wichtigen Leute von Ibanez, das sind wirklich große Leute auch, wie Tom Quail zum Beispiel und Martin am Schlagzeug und Nico am Bass und ich, der total besoffene Justin. Und dann kam mir aber eine Sache im Kopf, die echt sehr wichtig ist, so, was ich vorhin auch schon gesagt habe, know your skills. Hör zu und weiß, wie du, was du gerade kannst und was du nicht kannst. Was ich in dem Moment zum Beispiel gar nicht gekonnt hätte, wäre irgendwelche schnellen Sachen. Das wäre nur kacke geworden, aber ich konnte noch Melodie spielen. Also habe ich mich zurückgezogen. Ich habe geile Melodien gespielt, sehr melodiös. Hab die Tonleit, ich habe kurz zum Nico nur gefragt, welcher Tonleit ist denn bitte? Und der nur so, irgendwas mit E oder A. Ist alles klar, die sind ja jetzt zum Glück relativ nah beieinander. Wäre jetzt noch schlimmer gewesen, wenn er gesagt hat, irgendwas mit G oder Fis. So.
Ja, das wäre geil gewesen.
Was denn jetzt? E und A, da gibt's genügend Töne,
die zusammenfassen. Aber irgendwas.
Das heißt, ich habe mein Spielerisches so zurückgezogen, dass ich Platz hatte, um zuzuhören, um zu wissen, wo wir sind, was funktioniert hat, was nicht funktioniert hat. Und der Jam war in meiner Erinnerung geil. Ich hoffe, dass das nicht mein besoffener Kopf ist, der mir nur vorlügt, dass das geil war. Weißt du, so wie wenn du besoffen bist und du denkst, du siehst super, super gut aber aus, selbst aber wenn, eigentlich mein Gott, bist du voll das Wrack.
Aber selbst wenn du hast dich eingebracht, du hast zugehört und das sind schon mal die wichtigsten Punkte. Ne? Selbst wenn es jetzt nicht so übergeil für dich war, mein Gott. Ne?
Ja. Und das war auch so ein Moment, wo ich gewusst habe, okay, hey, ich weiß, wie man in so einer Kacksituation mega besoffen professionell ein Solo abliefern kann. Und da konnte ich mir ein bisschen auf die Schulter klappen. Ja.
Stell dir vor, du hättest da jetzt irgendwie 3 Minuten nonstop geschreddet und hättest überhaupt nicht zugehört und das wäre dann für alle nicht geil gewesen.
Nee, das wäre total nervig gewesen für die meisten, ja. Ich habe mal dann so einen Lick, habe ich rausgehauen, ich habe dann so einen Tom Quayle Legato-Lick rausgehauen mit so einem zwinkernden Auge zum Tom Quayle. Aber mehr habe ich dann auch nicht gemacht. Ein Lick, wo ich auch safe war, dass ich das kann, weil ich das seit 5 Jahren am Spielen bin. Und der Rest war alles Melodie. So.
Boom. Ich finde, man sollte auch beim Jam, wir wollen das nicht zu lang ausschweifen lassen, aber beim Jam auch nicht versuchen, jemanden zu übertriumphieren. Oder ja. So. Das sollte kein Battle sein, um Gottes Willen. Nee. Das ist Bullshit, finde ich. Ja. Ne? Also hat da nichts verloren.
Ja. Also fassen wir das mal ein bisschen zusammen. Wichtig ist, dass ihr als Solist, sowie auch als Gitarrist, als Begleiter, auch die Klappe hält. Als Solist vor allem nicht immer meinen, mitreden zu müssen und Kommunikation zu haben, sondern einfach mal die Klappe zu halten. Weil das ist auch so etwas, was manche Gitarristen gerne denken, so, ach, Musik muss doch Kommunikation sein und ich will jetzt unbedingt mitreden. Und da gebe ich euch mal ein ganz geiles Beispiel für. Sucht mal nach einem G3-Jam, Satriani, Petrucci und eben Uli John Roth. Und Uli John Roth spielt, so geil er ist, spielt er leider in jede Line von Petrucci rein. Und ich denke mir, ja, er hat sich wahrscheinlich im Kopf gedacht, boah, Musik ist Kommunikation, es ist wichtig, dass wir reden und dass wir miteinander interagieren. Und ich denke mir als Zuhörer nur, nein, lass den Petrucci doch mal sein Solo spielen. Ja. Das ist das Solo, hat jetzt auch gerade nicht die Intention zu kommunizieren. Das ist ja auch wichtig. Wenn ich Kommunikation haben will, dann passe ich mein Solo ja auch dementsprechend an.
Und vor allen Dingen hat das ja auch was mit Blickkontakt zu tun. Du guckst dann, okay, lass uns abwechselnd spielen oder so. Das funktioniert ja auch. Ne? Aber nicht, wenn derjenige jetzt dran ist und mal sein Statement loswerden will. Ne?
Genau, genau. Hört dann lieber zu, haltet die Klappe, redet nicht immer rein, zieht euch ein bisschen zurück und reflektiert euch selber, wenn ihr jammt, ob ihr nicht einer von diesen nervigen Belgern seid. Was aber vor allem einem Jam mega, mega viel hilft, das ist jetzt so der mega Secret Key überhaupt, die blaue Pille, die jeden Jam total geil macht, ist, wenn ihr auf iTunes gebt und dem Podcast hier eine 5-Sterne-Review gibt.
Genau, das macht euch automatisch zu einem besseren Menschen.
In allen Belangen. Alles klar, lieber Fabian. Ja, würde ich sagen,
liebe Leute.
Beenden wir die Folge damit. Haben wir ein bisschen gejammt hier.
Yes.
Und dann würde ich sagen, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Viel Spaß weiterhin beim Üben. Genau, guckt doch mal gerne bei iTunes vorbei. Gebt eine 5-Sterne-Review. Spotify hat auch sowas mit 5 Sternen. Pipapo. Teilt diesen Podcast, wenn ihr wollt. Schickt es euren Freunden. Schickt es der Person, wo ihr wisst, mit dem zu Jam ist immer ein bisschen nervig. Vielleicht lernt er dann daraus. Genau. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder. Macht's gut.
Bis dann. Tschö, tschö.
Ciao, ciao.